Meine Predigt heute wird der Auftakt zu einer neuen Predigtreihe sein. Aber bevor ich euch sage, worum es dabei geht, möchte ich euch auf eine der wohl häufigsten Sünden unter uns Christen hinweisen. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr überrascht seid, wenn ich euch sage, was das ist. Um euch ein paar Hinweise zu geben, lese ich einfach mal ein paar Bibelverse vor. Und während ich sie vorlese, denkt bitte daran, dass die Verben in jedem einzelnen dieser Verse Gebote sind. Und die Verletzung eines biblischen Gebotes ist ja schließlich Sünde, oder? Also, Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Matthäus 6, Vers 34. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Markus 13, Vers 11. Und wenn sie euch hinführen und überantworten werden, so sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Lukas 12, Vers 4. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Lukas 12, Vers 22. Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Und Philipper 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Also, habt ihr es rausgekriegt? Was haben diese Verse miteinander gemein? Welche Sünde kommt in ihnen vor? Habt ihr eine Ahnung? Sorgen. Eine häufige Sünde unter uns Christen sind unsere Sorgen. Denn sich zu sorgen, ist Sünde. Also zumindest dann, wenn man es hier ganz genau nimmt. Und der Grund dafür, dass dies eine der häufigsten Sünden unter uns Christen sein dürfte, ist, dass es in dieser Welt einfach so viel gibt, worüber man sich Sorgen machen kann. Und es gibt keinen Mangel an Menschen da draußen, die gerne zu diesen Sorgen beitragen, auch unter uns Christen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass unsere Sorgen häufig ausgenutzt werden? Da wird für Kredite geworben, um unseren finanziellen Sorgen vorzubeugen. Alarmsysteme werden uns empfohlen, damit wir uns keine Sorgen vor Einbrechern machen. Rauchmelder sollen wir uns kaufen, damit wir uns keine Sorgen um Feuer machen. Versicherungen brauchen wir, damit wir uns keine Sorgen um unsere Gesundheit oder Unfälle oder sonst irgendwas machen. Und Altersvorsorgen brauchen wir, um keine Sorgen vor dem Alter zu haben. Und dann gibt es da noch die Lebensversicherungen, damit wir keine Angst vorm Tod haben. Jetzt ist natürlich an alledem nichts falsch. Dürft ihr mich nicht falsch verstehen. Tatsächlich ist es bei einigen dieser Dinge gut, sie zu nutzen. Aber wir sollten das nicht aus Angst heraus, aus Besorgnis oder aus Beunruhigung heraus tun. Und um ganz ehrlich zu sein, auf lange Sicht wird keines dieser Produkte wirklich etwas tun, um unsere Sorgen zu beseitigen. Wird besonders bei der Lebensversicherung deutlich. Denn diese Dinge, sie wirken nur gegen die Symptome und nicht gegen die Ursache unserer Sorgen. Heute Morgen möchte ich mich nicht den Menschen anschließen, die zu euren Sorgen noch weitere Sorgen dazutun. Und davon gibt es schließlich schon viel zu viele. Die haben wir überall. Stattdessen möchte ich euch das biblische Gegenmittel gegen die Sorgen verabreichen. Eine Medizin, die zum Kern unserer Sorgen vordringt. Und wir finden diese Medizin in einem der bekanntesten Texte der Bibel. Psalm 23. Psalm 23 ist ein Psalm Davids, den wir häufig bei Beerdigungen oder bei Gedenkfeiern hören. Und das ist natürlich auch wieder nicht falsch, kann man gerne dafür nutzen. Aber wenn wir uns im Lauf meiner nächsten Predigten dieses schöne Schaflied ein bisschen genauer ansehen, dann werden wir feststellen, dass das kein Psalm über den Tod ist. Es ist ein Lied über das Leben. Und zwar über ein erfülltes, ein freudiges, ein sorgenfreies Leben, das nur geführt werden kann, wenn wir Jesus zu unserem Hirten machen. Es ist interessant, dass David von all den Bildern, die er hätte wählen können, um seine Beziehung zu Gott zu beschreiben, ausgerechnet das eines Schafes und seines Hirten wählte. Natürlich war das eine vertraute Beziehung für David, der einen Großteil seiner Jugend als Hirte verbrachte und sich um die Herde seiner Familie gekümmert hat. Und deshalb ist es ein Bild, das er kannte, und es war logisch für ihn, dieses Bild zu nutzen. Und es ist auch ein Bild, das wir uns gut vorstellen können. Häufig wird ein Pastor als der Hirte seiner Gemeinde angesehen. Und das stimmt auch. Das Wort Pastor kommt nämlich von dem lateinischen Wort für Hirte. Ich bin also euer Pastor, ihr seid meine Schafe. Aber David schrieb diesen Psalm nicht aus der Sicht des Hirten, obwohl er als König gewissermaßen der Hirte des Volkes war. Aber er schrieb den Psalm nicht aus der Sicht des Hirten. Stattdessen schrieb er ihn aus der Sicht eines Schafs, weil auch er ein Schaf in der Herde des großen himmlischen Hirten ist. Genauso wie ich eigentlich auch nur ein Schaf bin. Wir sind Schafe in der Herde Gottes. David sah sich selbst als eines der Schafe und er beschreibt in seinem Psalm, wie es ist, unter der Obhut eines kompetenten und liebenden Hirten zu sein. Und damit ist dieser Psalm das wohl schönste Schaflied, das jemals geschrieben wurde. Wir wissen nicht genau, wann David diesen Psalm verfasst hat. Ich denke, dass er ihn zu einem Zeitpunkt in seinem Leben geschrieben hat, als er vor seinen Feinden davonlief. Vielleicht als Saul versuchte, ihn zu töten, oder vielleicht auch als sein eigener Sohn Absalom mit Gewalt den Thron bestieg und seine Armee gegen David führte. Es gab jedenfalls genügend Situationen im Leben Davids, in denen er sich Sorgen machen konnte. Er kannte sich durchaus damit aus. Er wusste, was Sorgen sind. Er wusste, was Ängste sind. Er kannte sich aus. Aber als er auf sein Leben zurückblickte, erkannte David, dass Gott genauso für ihn gesorgt hat, wie er sich früher liebevoll um seine Schafe gekümmert hat. Und so beginnt der Psalm mit den bekannten Worten: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Dieser erste Vers erliefert uns das Thema des gesamten Psalms. Der Rest des Psalms beschreibt dann gewissermaßen verschiedene Aspekte dessen, was es bedeutet, Gott als seinen Hirten zu haben. Gleichzeitig liefert uns dieser erste Vers aber auch direkt die Medizin gegen unsere Sorgen. Ein Sonntagsschullehrer gab seiner Gruppe die Aufgabe, bis zum nächsten Sonntag den 23. Psalm auswendig zu lernen. Jedes Kind sollte ihn der ganzen Gemeinde vortragen. Ein kleiner Junge namens Bobby konnte einfach nicht alles in seinen Kopf bekommen. Er kämpfte die ganze Woche lang, aber es gelang ihm nicht. Er schaffte es nicht. Und schließlich kam der Sonntag. Der Saal war voll. Es gab nur noch Stehplätze. Bobby stand vorne auf der Bühne und sein Sonntagsschullehrer flüsterte ihm zu: Okay, Bobby, du bist dran. Bobby zitterte wie Espenlaub. Er schwitzte wie verrückt. Total nervös begann er: Der Herr ist mein Hirte, und das ist alles, was ich weiß. Und damit wusste Bobby das Wichtigste. Er wusste das Wichtigste. Dieser erste Vers des Psalms, der gewissermaßen die Medizin gegen unsere Sorgen beschreibt, er könnte auch erklärt werden mit den Worten: Wenn Jesus mein Hirte ist, dann habe ich alles, was ich brauche. Wenn Jesus mein Hirte ist, dann habe ich alles, was ich brauche. Aber bevor wir diesen ersten Vers im Detail betrachten, muss ich zunächst nochmal auf das gesamte Konzept von Schafen und Hirten eingehen. Ich vermute nämlich, dass die meisten von euch so ähnlich sind wie ich, nämlich ohne viele persönliche Erfahrungen, die euch helfen würden, die Beziehung zwischen dem Hirten und seinen Schafen zu verstehen. Wir sind alle keine Schäfer. Ich bin irgendwann als kleines Kind mal auf einem Schaf geritten, aber das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Wir sind keine Schäfer, wir sind keine Hirten. Aber vor einigen Wochen habe ich mitbekommen, dass eine gute Freundin von mir jetzt eine Ausbildung zum Tierwirt Fachrichtung Schäferei macht. Oder einfacher ausgedrückt, sie wird Schäferin, Hirtin. Und es war echt interessant zuzuhören, was sie so aus ihrem Beruf erzählt hat. Unter anderem hat sie mir erzählt, dass sie alle möglichen Gräser und Kräuter erkennen muss, um die Wirkung auf die Schafe zu kennen. Also das Zeug muss sie alles lernen. Welche Gräser sind gefährlich? Welche Kräuter dienen als Medizin? Und deshalb möchte ich die nächste Zeit mit euch darüber nachdenken, welche Medizinen Gott, der Hirte, uns, den Schafen, gibt. Denn letztlich ist doch gegen alles irgendein Kraut gewachsen. Aber da ich diese Freundin jetzt natürlich nicht bei all meinen Überlegungen zum Thema Schafe nerven will, habe ich mich natürlich auch noch ein bisschen in das Thema eingelesen. Die Vorstellung von Gott als Hirte und uns als seinen Schafen, die findet sich tatsächlich in der gesamten Bibel. Dieses Bild, das kommt immer und immer wieder. Gott, der Hirte, wir die Schafe. Und dieses Bild ist wirklich passend. Das Verhalten von Schafen und Menschen ähnelt sich nämlich in vielerlei Hinsicht. Auch wenn der Vergleich mit so manch unreinem Tier auch hin wieder mal passen würde. Aber Schafe und Menschen ähneln sich. Unser Herdentrieb oder auch mal so eine Massenhysterie, unsere Ängste und Befürchtungen, unsere Sturheit und Dummheit, unsere verdrehten Gewohnheiten sind allesamt Parallelen, die wir mit Schafen haben. Aber lasst mich zunächst eure Aufmerksamkeit auf das Wort Hirte lenken. Im hebräischen Urtext ist es eigentlich ein Verb und kein Substantiv. Die Form des hebräischen Verbs führt dazu, dass es als verbales Substantiv verwendet wird, aber eine wörtlichere Übersetzung wäre eigentlich anders. Also das heißt jetzt nicht, dass die Übersetzungen, die wir haben, falsch sind, sondern man kann es einfach ein bisschen genauer übersetzen. Und genauer wäre es, der Herr ist derjenige, der mich hütet. Derjenige, der mich hütet. Und mir gefällt die Art, den Vers so zu übersetzen, weil es zeigt, dass Hirte nicht nur ein Titel ist, den Gott hat. Es ist mehr. Die Vorstellung, dass Gott derjenige ist, der mich hütet, zeigt, dass er aktiv an meinem Leben beteiligt ist. Es ist nicht einfach nur so ein Titel wie König, Gott, Herr, Hirte oder was auch immer, sondern es zeigt, er ist derjenige, der aktiv auf mich aufpasst. Wie wir in den kommenden Predigten sehen werden, ernährt er mich, er sorgt für Ruhe und Wiederherstellung, er beschützt mich, er leitet und korrigiert mich. Gott ist nicht nur mein Hirte, er ist derjenige, der mich hütet. Aber das vielleicht wichtigste Wort in diesem ganzen Psalm ist das kleine, aus nur 4 Buchstaben bestehende Wort mein. Für David ist der Herr nicht nur ein Hirte oder der Hirte, er ist Davids persönlicher Hirte. Wenn du ein Leben führen willst, das frei von Sorgen ist, dann reicht es nicht aus, dass Jesus nur ein Hirte oder sogar der Hirte ist. Es reicht nicht aus, wenn er nur der Hirte deiner Eltern oder der Hirte deines Pastors ist. Er muss dein persönlicher Hirte sein. Und deshalb werde ich euch gleich einige Schritte nennen, mit denen ihr sicherstellen könnt, dass dies in eurem Leben auch wirklich der Fall ist. Aber bevor ich das tue, wenden wir uns noch kurz dem zweiten Teil des Verses zu. Mir wird nichts mangeln. Kann man eigentlich recht gut verstehen, ne? Ohne Jesus als meinem Hirten ist mein Leben von meinen Mangelerscheinungen geprägt. Das Ergebnis ist, dass ich Einsamkeit, Entmutigung, Enttäuschung, Misserfolg, Hoffnungslosigkeit, Verwirrung und Chaos empfinde. Aber wenn Jesus mein Hirte ist, dann hat er mir versprochen, dass ich in ihm alles finden werde, was ich brauche. Das bedeutet nicht, dass er mir einfach alles gibt, was ich will. Ich habe gesagt, was ich brauche, nicht was ich will. Er lädt mich ein, mich ihm in seinen Absichten, Plänen und Wegen anzuschließen. Und wenn ich das mache, dann stellt er mir alles zur Verfügung, was mir fehlt, um das zu erreichen, was er wünscht. Oder wie ich es vorhin gesagt habe, wenn Jesus mein Hirte ist, dann habe ich alles, was ich brauche. Und wenn ich alles habe, was ich brauche, worüber muss ich mir dann noch Sorgen machen? Die einzige dauerhaft wirksame Medizin gegen meine Sorgen ist, dafür zu sorgen, dass Jesus mein persönlicher Hirte ist. Dafür zu sorgen, dass ich zusammen mit David sagen kann, der Herr ist mein Hirte. Lasst uns also kurz auf einige Dinge eingehen, die wir tun können, um sicherzustellen, dass das für uns gilt. Und zunächst mal müssen wir den Hirten persönlich kennenlernen. Und daher möchte ich euch ermutigen, Psalm 23 während dieser Predigtreihe mehrmals wöchentlich einfach komplett zu lesen. Macht das einfach mal. Und während ihr das in dieser Woche macht, wünsche ich mir, dass ihr genau auf alle verwendeten Pronomen achtet. Wenn ich richtig gezählt habe, dann werden die Pronomen ich, mein und mir in diesen 103 Worten 17 Mal verwendet. Die Pronomen er und sein werden nur in den ersten drei Versen 3-mal verwendet, um auf Gott hinzuweisen. Dann wechselt David in Vers 4 vom Reden über Gott zum direkten Reden zu Gott. Und ab Vers 4 verwendet er deshalb die persönlichen Pronomen du und dein 4 weitere Male, wenn er sich auf Gott bezieht. Was will ich damit sagen? Es handelt sich um einen sehr persönlichen Psalm. Es ist was ganz Persönliches zwischen David und Gott. Es ist kein Psalm über Religion. Es ist ein Psalm über eine Beziehung. Religion kann euch nicht helfen, mit euren Sorgen fertig zu werden. Das geht nicht. Aber eine persönliche Beziehung zu Jesus, die kann das. Jemand hat mal gesagt, dass Gott keine Enkelkinder hat. Und das stimmt. Du kannst keine Beziehung zu Gott haben, die auf der Beziehung eines anderen zu ihm beruht. Es spielt keine Rolle, ob deine Eltern oder deine Geschwister oder deine Freunde oder die Leute in dieser Gemeinde oder dein Pastor eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Du musst dich selbst dafür entscheiden, in diese Beziehung einzutreten. Alles andere bringt nichts. Und ich spreche nicht von so einer Art von Beziehung, bei der es einfach nur darum geht, die Worte eines Gebetes zu rezitieren oder Mitglied einer Gemeinde zu werden. Nein, ich spreche von einer Beziehung, in der du den Wunsch hast, Jesus durch sein Wort, durch Gebet und durch das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben persönlich kennenzulernen. Denkt an das, was Jesus selbst in Johannes 10, Vers 14 gesagt hat, nämlich: Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Diejenigen, die seine Schafe sind, kennen ihn. Das Verb kennen, das Jesus hier verwendet, ist ein Verb, das durch Erfahrung kennenlernen bedeutet. Also wirklich kennen, nicht etwas darüber gehört haben, sondern kennen. Und die Idee dabei ist, dass es eben mehr bedeutet, Jesus persönlich kennenzulernen, als nur von ihm zu wissen. Die Art von Wissen, von der Jesus hier spricht, entsteht nur, wenn wir unser Leben Tag für Tag in seiner Gegenwart leben. Wenn wir seinem Wort gehorsam sind und wenn wir seine Absichten, Pläne und Wege in unserem Leben verwirklichen, dann lernen wir ihn kennen. Lass mich dir einen einfachen Selbsttest vorschlagen. mit dessen Hilfe du feststellen kannst, ob du diese Art von Beziehung zu Jesus hast. Wenn du dir das nächste Mal über irgendetwas Sorgen machst, über deine Finanzen, deine Ehe, deinen Job oder deine Sicherheit, dann achte mal darauf, wohin du zuerst gehst, um nach Lösungen für diese Sorgen zu suchen. Wenn du wirklich eine persönliche Beziehung zu Jesus hast, wenn er dein Hirte ist, dann wirst du diese Probleme als erstes zu ihm bringen. Aber wenn du deine Beziehung zu ihm nicht wirklich hast, wenn deine Beziehung zu ihm nicht echt ist, dann behauptest du vielleicht, dass du deine Probleme zu Jesus bringst. Aber als erstes wendest du dich an deine Bank wegen deinen finanziellen Problemen oder an deinen Pastor wegen deinen Beziehungsproblemen oder ans Arbeitsamt wegen deinen Arbeitsproblemen oder an die Polizei wegen deinen Sicherheitsbedenken. Es ist nicht falsch, diese Möglichkeiten auszuschöpfen. Aber zu wem gehst du als erstes? Geht dein Griff als erstes zum Telefon? Oder geht dein Griff als erstes zu deiner anderen Hand und du betest? Es ist sicherlich möglich, dass Jesus dich dazu bringt, genau diese Mittel, die ich eben gesagt habe, zu nutzen, um mit deinen Sorgen fertig zu werden. Aber der Unterschied zwischen einer echten Beziehung zu Jesus und der bloßen Behauptung zeigt sich darin, wohin du dich als erstes wendest. Denn wenn du Jesus wirklich kennst, dann wirst du darauf vertrauen, dass er als dein Hirte am besten weiß, was du brauchst. Und dann wird deine erste Reaktion darin bestehen, Zeit in seinem Wort und im Gebet zu verbringen und dort nach der Lösung deiner Probleme zu suchen. Wenn Jesus mein Hirte ist, dann habe ich alles, was ich brauche. Und das Erste, was ich tun muss, um sicherzugehen, dass Jesus mein Hirte ist, ist, ihn persönlich kennenzulernen. Aber der Herr kann nicht dein Hirte sein, solange der Hirte nicht auch dein Herr ist. Ich weiß, es ist ein komplizierter Satz. Der Herr kann nicht dein Hirte sein, solange dein Hirte nicht auch der Herr ist. Die beiden Elemente gehören zusammen. Du kannst Jesus nicht bitten, dein Hirte zu sein, ohne ihn vorher zu bitten, dein Herr zu sein. Du kannst ihn nicht darum bitten, dich zu führen, ohne ihn erstmal zum Chef zu machen. Jesus zu deinem Herrn zu machen, ist etwas, worüber wir viel reden. Aber wie sieht das denn eigentlich wirklich aus? Wie macht man das? Lasst uns einen Moment über die Beziehung zwischen Schaf und Hirte nachdenken. In dieser Beziehung hat der Hirte die vollständige Kontrolle. Er trifft alle Entscheidungen darüber, was das Beste für seine Schafe ist. Nicht das Schaf, sondern der Hirte. Wie wir im Rest des Psalms sehen werden, ist der Hirte derjenige, der entscheidet, wo die Schafe essen, wo sich die Schafe ausruhen. Er ist derjenige, der entscheidet, welche Wege sie gehen. Er ist derjenige, der über sie wacht und sie beschützt. Und wenn er das gut macht, machen sich die Schafe keine Sorgen. Wenn der Hirte einem Hindernis gegenübersteht, dann versammelt er nicht alle Schafe und lässt sie darüber abstimmen, ob sie diese Hürde nehmen oder lieber umgehen wollen. Er fragt nicht die Schafe, wo sie gerne essen möchten. Nein, er entscheidet allein, was das Beste für die Schafe ist. Das ist die Beziehung zwischen Schaf und Hirte. Der Hirte ist der Chef. Jesus zu meinem Herrn zu machen, bedeutet, dass ich die Kontrolle über mein Leben aufgebe und Jesus das Kommando über mein Leben überlasse. Ich vertraue darauf, dass er bestimmt, welche schwierigen Situationen ich zu meinem eigenen Wohl durchstehen muss und welche ich umgehen sollte. Ich vertraue darauf, dass er weiß, was ich in meinem Leben brauche, um seinen Zielen, Plänen und Wegen zu folgen. Und ich vertraue darauf, dass er mir alles zur Verfügung stellt, was dafür nötig ist. Nicht ich, sondern er. Nicht ich entscheide, sondern er entscheidet. Lass mich auch hier zwei Tests vorschlagen, mit deren Hilfe du feststellen kannst, ob Jesus in deinem Leben der Herr ist und ob er die Kontrolle hat. Und zunächst mal der erste Test. Wann immer eine Krise in unserem Leben kommt, wann immer wir mit einer gewissen Angst konfrontiert sind, wann immer wir anfangen, uns über etwas Sorgen zu machen, dann können wir eins von zwei Dingen tun. Wir können entweder in Panik geraten oder wir können beten. Wenn unser Kontostand auf Null gesunken ist und Rechnungen fällig werden, dann können wir entweder einen Kredit beantragen oder wir können beten. Wenn wir Schwierigkeiten in unserer Ehe haben, dann können wir uns entweder an einen Scheidungsanwalt wenden oder wir können beten. Wenn wir von Diebstählen in der Umgebung hören, dann können wir uns entweder eine Waffe und einen Haufen Munition kaufen oder wir können beten. Und wenn wir eine Bundestagswahl haben, bei der wir gezwungen sind, uns zwischen zwei gottlosen Kandidaten zu entscheiden, dann können wir entweder verzweifelt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen oder wir können beten. Wenn Jesus wirklich dein Herr ist, dann wird das Gebet immer deine erste Antwort sein und nicht dein letzter Ausweg. Und jetzt der zweite Test. Verbringst du regelmäßig Zeit in Gottes Wort? Sowohl alleine als auch mit anderen. Wenn du wirklich den Wunsch hast, Jesus zum Herrn deines Lebens zu machen, dann wirst du Zeit in seinem Wort verbringen. Dann ist das nämlich keine lästige Aufgabe. Das liegt daran, dass die Bibel Jesu wichtigstes Hilfsmittel ist, um unser Leben zu prägen. Natürlich wohnt auch der Heilige Geist in uns und führt uns. Und auch Jesus führt uns, wenn wir Zeit im Gebet verbringen. Aber die Bibel ist und bleibt letztlich der Maßstab, nach dem wir jede andere Führung bewerten müssen. Denn Jesus wird uns niemals dazu bringen, sein geschriebenes Wort zu übertreten. Was in der Bibel steht, ist unsere Richtlinie. Letztlich geht es bei allen Sorgen um Kontrolle. Sorge ist nämlich nichts anderes als der Versuch, das Unkontrollierbare zu kontrollieren. Wenn man da ist und irgendwas kontrollieren möchte und es klappt nicht, dann macht man sich Sorgen. Übrigens hatte ich heute Morgen eine Sorge. Meine Sorge heute Morgen war, dass die Plätze nicht reichen. Gestern habe ich alle Plätze hier im ganzen Raum irgendwie verteilt und habe dann gedacht, und wenn jetzt noch einer spontan kommt, dann stehe ich hier und kann nichts machen, weil kein Platz mehr frei ist. So ist das manchmal mit den Sorgen. Sie kommen, und was, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mir heute Morgen natürlich meine Predigt durchgelesen. Ne? Und ich sitze da und denke, ja, genau das hast du gestern geschrieben. Wenn wir Sorgen haben, was sollen wir damit machen? Sie Gott abgeben. Und ihr seht, es hat gepasst. Wenn wir Sorgen haben, sollen wir sie Gott abgeben. Es gibt Dinge, die können wir nicht kontrollieren. Aber wisst ihr was? Wir müssen die auch gar nicht kontrollieren. Deshalb ist das Abgeben der Kontrolle über mein Leben und das Übertragen der Verantwortung auf Jesus die einzige wahre Medizin gegen die Sorge. Wenn ich die Kontrolle abgebe, dann muss ich es nicht kontrollieren. Wenn Jesus mein Hirte ist, dann habe ich alles, was ich brauche. Aber da der Herr nicht mein Hirte sein kann, solange der Hirte nicht mein Herr ist, bedeutet das, dass ich die Kontrolle über mein Leben Jesus übergeben muss. Er ist derjenige, der entscheiden soll, was ich tue. Nicht ich selbst. David schrieb in diesem Psalm, mir wird nichts mangeln. Und das konnte er schreiben, weil er nicht auf seine eigenen Fähigkeiten und Kräfte vertraute, sondern auf die des Hirten. Er verstand, dass Gott sich als der gute Hirte unserem Wohlergehen verpflichtet hat. Unser Hirte wird uns daher mit allem versorgen, was wir brauchen, um dieses überreiche, erfüllte, freudige und sorgenfreie Leben zu erfahren, das er sich für uns wünscht. Und dazu gehört natürlich weit mehr als nur unsere materiellen Bedürfnisse. Dazu gehören auch unsere emotionalen, und am wichtigsten, unsere geistlichen Bedürfnisse. Ungefähr 1000 Jahre, nachdem David diese Worte geschrieben hat, drückte der Apostel Paulus in Philipper 4, Vers 19 dasselbe Vertrauen in Gottes Versorgung aus. Er schrieb dort an die Gemeinde in Philippi, Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Wie viele unserer Bedürfnisse wird Gott also erfüllen? Er verspricht, alle unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Und das heißt alle. Alle heißt alle. All das, was wir wirklich brauchen. Also wie gesagt, Bedürfnisse ist nicht, was ich will, sondern was ich brauche. All das, was wir wirklich brauchen, gibt er uns, wenn er unser Herr und Hirte ist. Und daher weiß ich, dass ich mit der Führung meines Lebens durch den Hirten vollkommen zufrieden sein kann. Aber ehrlich gesagt, leben wir nicht immer so, oder? Viel zu oft entscheiden wir, dass das, was Jesus uns gegeben hat, einfach nicht genug ist. Stattdessen entfernen wir uns von dem Weg, den er uns aufgezeigt hat, und suchen nach allen möglichen Dingen, die uns dieser Hirte nicht geben will. Aber wenn wir diese Dinge schließlich erreichen, stellen wir fest, dass Jesus sie uns gar nicht erst angeboten hat, weil er die ganze Zeit wusste, dass sie nicht zu unserem Besten sind. Lass mich dir noch einen einfachen Selbsttest vorschlagen. Ihr merkt schon, ihr habt heute sehr viele Tests und sehr viele Hausaufgaben. Ein Selbsttest, um zu sehen, ob du wirklich zufrieden mit der Versorgung bist, die der Hirte in deinem Leben bereits geleistet hat. Wenn du betest, verbringst du dann mehr Zeit damit, Gott für das zu danken, was er dir bereits gegeben hat, oder damit, Gott um etwas zu bitten, was du dir wünschst? Wenn du erkennst, dass alles Gute, das du hast, vom Hirten kommt und du damit zufrieden bist, dann ist deine natürliche Reaktion, Gott dafür zu danken, dass er dir all deine Bedürfnisse erfüllt hat. Wenn du allerdings nicht mit dem zufrieden bist, was dir der Hirte zur Verfügung gestellt hat, dann wirst du Gott immer und immer wieder um Dinge bitten, die er dir geben soll. Oder noch schlimmer, du überspringst das Gebet und holst dir diese Dinge einfach selber. Natürlich will ich damit nicht sagen, dass wir unsere Bitten nicht im Gebet an Gott richten sollen. Das sollen wir, das sagt er selbst. Aber wenn wir Gott ständig um das bitten, was wir nicht haben, ohne ihm für das zu danken, was er uns schon gegeben hat, dann ist das doch eigentlich ein deutlicher Hinweis darauf, dass wir wohl nicht so sehr zufrieden mit seiner Versorgung sind, oder? Wir dürfen bitten, aber wir sollten auch mal daran denken, was er uns alles gegeben hat. Denn wenn Jesus mein Hirte ist, dann habe ich alles, was ich brauche. Und wenn ich alles habe, was ich brauche, dann brauche ich mir keine Sorgen über das zu machen, was ich nicht habe. Denn dann brauche ich es nicht. Worüber machst du dir Sorgen? Machst du dir Sorgen um deine Finanzen, um deine Beziehungen, deinen Job, deine Sicherheit oder vielleicht um irgendetwas anderes? Machst du dir vielleicht Sorgen, weil du dir über diese Dinge Sorgen machst? Die gute Nachricht für uns ist, dass Gott uns seine wirksame Medizin gegen unsere Sorgen gegeben hat. Er hat versprochen, dass wir, wenn wir Jesus zu unserem persönlichen Hirten machen, alles haben, was wir brauchen. Und wenn wir alles haben, was wir brauchen, dann gibt es keinen Grund zur Sorge. Wenn also Jesus mein Hirte ist, muss ich mir keine Sorgen machen. Denn der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und das ist genug. Amen.